Der Fairness halber will ich mit Zweifeln anfangen. Mit meinen Zweifeln, mit meinen Lieblingszweifeln, mit denen, wo ich sagen würde, das sind die stärksten Zweifel gewesen in der letzten Zeit, letzten Monaten. Der Fairness halber deswegen, weil vielleicht eine Minderheit hier sitzt und sagt, Gott ist tot. Ich glaube nicht daran. Und der Fairness halber deswegen, weil sie sehen sollen, ja, auch ich zweifle. Ich zweifle manchmal an der Existenz Gottes, selbst als Pfarrer. Und der Fairness halber, weil hier vielleicht Leute sitzen, die sagen, oh, schön, mal wieder ein Gottesdienst und ich kann mich bestätigt darin fühlen, dass es gut ist, dass ich glaube. Ich wünsche, dass ihr nach Antworten ringt bei diesen Fragen. Und gebt bitte keine platten Antworten. Aber das sind alle Schnelle. Ich weiß, wir wollen ja auch ein bisschen noch gucken, was sonst noch ist. Also der Hauptteil wird dann schon darum gehen, warum ich glaube. Drei beliebte Zweifel bei mir. Zwei davon haben wir schon gehört, eben im Anspiel. Das eine ist, warum sehe ich ihn dann nicht? Vielleicht denken manche, na klar, also ich meine, der ist Geist. Schnelle Antwort, er muss auch überall sein, kann ein schlichter Körper sein. Ja, er mag wohl gut sein. Trotzdem frage ich mich, wenn er Liebe ist, wenn er ein Interesse an mir hat, warum macht er es dann unendlich schwer manchmal, dass ich ihn sehe und erfahre, warum macht er es so kompliziert? Vielleicht haben Sie sich das auch schon gefragt, habt ihr euch das auch schon gefragt? Ich frage mich das manchmal. Ich denke, kann es nicht einfacher gehen? Warum glauben so viele Menschen nicht an Gott? Ich fahre mit einem Zug durch Städte und gucke raus und überlege mir, wie viele wirklich glauben. Und dann denkt man, ich bin so eine kleine Minderheit, vielleicht irre ich mich. Aber es sind doch nicht mal die Leute, die nicht glauben. Es ist eigentlich der Unglaube der, die sich Christen nennen, die mir am meisten zu schaffen machen. Christen, die leben, als ob es Gott nicht gäbe. Und ich schließe mich damit ein. Manchmal trifft mich das am meisten. Der Neid untereinander, die Lieblosigkeit, die Arroganz von Christen, anderen gegenüber, als ob sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und dann auch noch die Behauptung, sie würden besser leben vielleicht, oder den Anschein, den sie erwecken, liebevoller sein. Ist das wirklich so? Christen können so gemein sein. Es sind im Namen von Christen Kriege geführt worden, im Namen von Gott. Und im Namen von Gott, vielleicht nicht von Christen, aber werden immer noch Kriege geführt. Sollte man nicht der Religion abschwören? Ich muss ehrlich sagen, manchmal trifft mich das hart. Warum leide ich? Ist der Klassiker. Das haben wir auch eben gehört. Und vielleicht mag ich einen ruhigen Moment mit etwas Distanz. Meine Antwort, oder Sie haben auch Ihre Antwort auf die Frage, warum Gott Leid zulässt, irgendwie sich zurechtgelegt. Aber wenn Sie richtig drinne stecken und einem das Leid so richtig runterdrückt und die Verzweiflung einem alle Kraft nimmt, dann schreit man doch auch, warum? Wo bist denn du? Kannst du das wirklich wollen? Und alle schönen theoretischen Antworten zerplatzen wie Seifenblasen. Ich kann das gut nachvollziehen, muss ich sagen. Und doch glaube ich. Und ich ringe an diesen drei Fragen immer mal wieder. Manchmal fällen sie mir ganz leicht. Manchmal denke ich wieder, oh nein, sie haben so ihre Berechtigung. Und wehe dem, der sich über diese Fragen einfach erhebt. Und es gibt noch viele andere. Aber wir machen ja noch weiter. Ich wollte Ihnen nur auch ein paar Zweifel mit auf den Weg geben. Und doch glaube ich. Ich glaube, und ich möchte vier Punkte nennen. Nun ist das so, wir können Gott nicht beweisen. Wir können nach Spuren von Gott suchen, wo er sich zeigt. Und ich möchte vier Sachen nennen, wo ich denke und wo ich auch manchmal bewusst immer wieder ansetze, wo sich Gott zeigt für mich, wo ich ihm nachspüren kann. Wissen Sie, der Kosmonaut, ich weiß gar nicht mal wie er hieß, ein russischer Kosmonaut, soll mal gesagt hat, war es Juri Gagari, ich weiß nicht, wo er erstmal im Weltraum war und wieder zurückkam, meinte er, ich war im Weltraum, ich habe keinen Gott gesehen. C.S. Lewis hat darauf gesagt, ein Schriftsteller und Literaturprofessor hat gesagt, dieser Kommentar ist, als ob Hamlet auf den Dachboden steigen würde und nach Shakespeare suchen würde. Wenn Gott Autor von dem allen ist, ist er natürlich nicht ein Teil des Systems und so leicht zu finden. Wir finden ihn nur, wenn er bewusst was hineingeschrieben hat in diese Geschichte. Wenn er sich zeigt. Und diese Fingerzeige, ein paar von denen möchte ich entlang gehen. Das erste ist, Gott zeigt sich in der Welt. Gott zeigt sich in der Welt. Im Römerbrief heißt es, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Menschen haben keine Entschuldigung. Das Universum ist eigentlich ein Wunder, es ist wunderschön. Und ich bin kein Wissenschaftler, und trotzdem macht mir das manchmal Spaß, dem ein wenig nachzuspüren. Zuerst mal ist doch die Frage, warum das alles ist. Alles hat immer eine Grund- und eine Ursache bei uns in der Welt. Alles. Darauf basiert sogar die Naturwissenschaft. Aber wie kommt es dazu? Was ist der Anfang des Urknalls? Was ist der Impuls dahinter? Es ist spannend. Und Wissenschaftler zermartern sich darüber den Kopf. Schon dass das Universum existiert, ist faszinierend. Und dann das Nächste, man nennt es auch die Feintuning-Argumentation, das anthropische Prinzip. Wissen Sie, es gibt zig Konstanten, ich glaube es sind 15 etwa, hochsensible Konstanten, die bis ans Millionstel, manche sagen mal sogar Millionstel stimmen müssen, damit überhaupt Leben auf der Erde entstehen könnte. Zum Beispiel, das Universum dehnt sich aus. Das hat man herausgefunden, ja. Aber es darf nicht zu schnell ausdehnen und nicht zu langsam, sonst würde es wieder in sich zusammenfallen oder auseinandergehen. Aber nein, es braucht eine ganz genaue Geschwindigkeit. Und wie kam es dazu? Die Schwerkraft, die muss genau stimmen, damit das alles geschieht. Bei der Erde ist es genauso, der Abstand zur Sonne muss ganz genau stimmen. All das sind ganz viele feine Konstanten. Ein Zitat, wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, an dieser Stelle muss ich mich fröhlich mit... Ist das Zitat? Ja, das ist halt. Das Zitat kommt noch. Das Zitat habe ich nicht reingeschrieben. Okay, jetzt müssen wir zuhören, tut mir leid. Auch ich kann mich irren. Okay, ja, das habe ich nie bestritten. Also jetzt... Francis Collins, sorry, jetzt müssen wir so besser zuhören. Francis Collins sagt, wenn man sich das Universum aus der Perspektive des Wissenschaftlers anschaut, macht es den Eindruck, als ob es wusste, dass wir kommen würden. Es gibt 15 Konstanten. Die Schwerkraftkonstante, diverse Konstanten der starken und schwachen nuklearen Kraft etc. Die präzise Werte haben. Wenn auch nur eine dieser Konstanten auch nur um ein Millionstel, in manchen Fällen um ein Millionstel von diesem Wert abweichen würde, hätte das Universum nicht den Punkt erreicht, an dem wir heute stehen. Die Materie hätten sich nicht verdichten können, es gäbe keine Galaxien, Sterne, Planeten oder Menschen. Ich kann nicht genau alles darüber erklären, deswegen an dieser Stelle ein Werbeblock. Ich finde, ein wunderschönes Filmchen ist das, von der SMD rausgegeben, oder Institut für Glaube und Wissenschaft, Faszination im Universum, wer sich ausleihen möchte, darf sich gerne ausleihen, aber man kann sich auch so recherchieren. Gucken Sie mal unter anthropisches Prinzip, staunen Sie über das Universum. Umso weiter wir in die Größe gehen, auch manchmal umso weiter, wenn wir kleine gehen, diese ganze Kernsache, ja, Atomphysik und so, umso mehr kommt der Mensch ins Staunen. Alvin Plantinga hat mal das Beispiel gebracht, wo Leute gesagt haben, wie kann das dazu kommen? Anders. Die Leute überlegen ja, warum kann das so sein? Und man nimmt eigentlich an, es muss ja aus Zufall geschehen sein. Wenn es Gott nicht gibt, muss alles Zufall sein. Nun ist das so unwahrscheinlich, dass man, die Hauptthese ist, glaube ich, die, dass der Multiversen. Es gibt also ganz, ganz viele Universen. Und wenn es ganz, ganz viele, unendlich, fast unendlich viele oder unendlich viele Universen gibt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo mal eins gibt, wo diese alle Sachen Konstanten dann passen könnte. Und der Philosoph Alvin Plantinga hat mal gesagt, nun, das ist wie, wenn jetzt jemand beim Pokerspielen 20 Mal hintereinander beim Austeilen der Karten 4 Asse auf der Hand hat. 20 Mal. Jede Runde hat er 4 Asse auf der Hand. Und dann fragen die Leute, ziehen vielleicht schon den Revolver und sagen, Alter, du schummelst. Nicht. Warte mal. Wenn es unendlich viele Universen gäbe, dann könnte doch das jetzt gerade der Moment sein, wo die Wahrscheinlichkeit, die ist sehr gering, aber wo es halt mal kommt, dass ein Mensch 20 Mal hintereinander 4 Asse auf der Hand hat. Unwahrscheinlich, also es ist, ja, ist unwahrscheinlich, aber trotzdem, ja, so könnte man argumentieren und könnte sagen, es ist wahrscheinlich, aber es würde ihm doch trotzdem keiner glauben. Und man würde ihn platt machen wahrscheinlich. Und doch verhält es sich so, wenn wir über den Ursprung und der Feinabstimmung des Universums nachdenken. Es gibt noch andere Sachen, die ich spannend für mein Universum, ich bin wie gesagt kein Naturwissenschaftler, aber zum Beispiel schon der Gedanke, das hat ja alles seine Ordnung. Und dann habe ich in der Physik mal gelernt, dass alles Richtung Entropie geht, also Richtung Chaos. Das stelle ich ja schon fest, wenn ich meinen Garten nicht pflege oder wenn ich Sachen baue und nicht mehr pflege, die zerfallen. Aber wie kam es dann mit einmal zu einer so komplexen Ordnung? Das habe ich mich mal gefragt. Oder die große Frage ist, die Naturgesetzmäßigkeiten, wie können sie bestehen bleiben? Wir rechnen immer damit, dass sie sich nicht ändern. Aber es gibt keinen naturwissenschaftlichen Beweis dafür, dass sich diese Gesetze nicht ändern. Zum Beispiel das der Schwerkraft. Nun, wir machen aber weiter. Ich bin nicht ganz so gut in Naturwissenschaft. Und deswegen gehen wir zum Zweiten. Das fasziniert mich natürlich noch meistens. Gott zeigt sich im Menschen. Was ist denn das? Okay, das habe ich schon gesagt. Im Menschen. Im Menschen. Gucken Sie sich mal das Phänomen Mensch an. Ja, können Sie sich zum Nachbar zuwenden. Am besten noch die Leute, die man schon kennt. Der Mensch ist ein Phänomen. Ja, genau, nehmen Sie sich Zeit dafür, ist gut. Die eine Sache ist doch zum Beispiel, warum besitzt der Mensch Würde? Ich liebe Will Smith-Filme. Und es gibt diesen wunderschönen, herrlichen Film iRobot, ziemlich alt. Und es geht darum, dass Roboter gibt, ganz viele Roboter, die helfen den Menschen. Und es wird alles über eine Maschine gesteuert, die beeinflusst diese virtuellen Super-Roboter, die eigentlich den Menschen helfen. Und diese Maschine hat drei Gesetzmäßigkeiten und ich weiß nur noch eine ganz genau. Die ist nämlich ganz als erstes reingeschrieben worden in diese Maschine vom Erfinder, nämlich, dass sie die Menschen schützen soll. Nun passiert was Kurioses. Es gibt ganz viele Roboter, jeder hat einen. Und auf einmal wenden sich die Roboter gegen die Menschen. Und einer kommt dahinter und geht dem auf den Leim und so und forscht nach und so und denkt, das ist der Boss dieser Firma. Ist aber nicht, es ist diese Maschine. Und alle denken dann denkt man, hat die einen Fehler gemacht? Programmierungsfehler, Virus? Nein. Die Maschine hat nur erkannt, das Beste für die Menschen ist, wenn ich die Kontrolle übernehme. Der Mensch kriegt es alleine nicht hin. Die Maschine konnte nicht denken, dass jeder einzelne Mensch eine Würde hat. Und dann denken Sie das doch mal weiter. Wenn wir noch mehr werden und wir würden diese Erde übervölkern, noch sagen wir vielleicht, die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Aber irgendwann sagen wir, warum sollten nicht ein paar sterben, damit einige überleben? Und wie ist das dann mit der Würde der Einzelnen? Ich fand das hoch faszinierend in diesem Film und denke, ja, wer sagt eigentlich, dass wir Würde haben? Warum nicht Einzelne sterben lassen, damit ein guter Rest überlebt? Boah, es kraut einem bei diesem Gedanken. Aber wer hat das in uns hineingelegt? Die Natur ist das nicht. Und durch Evolution haben wir das auch nicht entwickelt. Man könnte natürlich so argumentieren, aber es gibt noch vieles. Ein paar Sachen haben wir immer mal schon beleuchtet. Das Empfinden von Gut und Böse. Unser moralisches Empfinden. Woher haben wir das? Unser Bewusstsein. Oder warum empfinden wir sowas wie Leid? Wir hatten vorhin die Leidfrage. Wer sagt uns eigentlich, dass das Leid ist? Jeder von uns ist auch groß geworden und es stirbt um uns herum. Diese Welt existiert durch den Tod. Warum leiden wir denn bitte schön daran? Wer hat denn in diesen Gedanken in uns hineingegeben, es dürfte nicht so sein? Reg dich doch nicht auf, wer leidet. Leid ist normal. Komischerweise denkt in uns was, nein, Leid darf nicht sein, nein, Tod darf nicht sein, nein, Schmerz darf nicht sein. Ich sehne mich nach heiler Natur, nach heilem Charakter. Aber warum? Woher der Anhaltspunkt? Sehen Sie, wer nicht an Gott glaubt, braucht eine gute, plausible Antwort darauf. Die Bibel hat eine Antwort und die nennt sich: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Darum hat er eine Ahnung von Ewigkeit in sich. Deswegen weiß er um Gut und Böse und weiß, warum das Gut gibt. Deswegen sehnt er sich und sucht nach Sinn, obwohl nichts von außen ihm sagt, dass es irgendwo Sinn geben müsste. Deswegen sucht er an dieser Stelle immer und immer weiter. Deswegen hat er Würde. Eigentlich argumentieren, wenn wir mit Menschenrechten diskutieren, immer mit einem christlichen Menschenbild. Und wer sagt, ich glaube nicht an Gott, sollte das mal konsequent über Bord werfen. Aber die Bibel sagt auch, dass wir Gott verloren haben und deswegen zerrissene Geschöpfe sind auf der Suche. Dass wir unfähig sind zu lieben, obwohl wir die Liebe brauchen. Unfähig sind zu Beziehungen heilsam zu führen, obwohl wir auf Beziehungen angelegt sein. Ich finde das kurios. Das Menschenbild würde und doch würdelos leben. Eine herrliche Kreatur und doch gefallen. Ich finde es am besten beschrieben in der Bibel. Und das ist der Grund, warum ich nicht nur an Gott glaube, sondern an den Gott der Bibel glaube. An dieser Stelle ließe sich noch einiges sagen, aber hier ein Zitat von Timothy Keller. Noch ein kleiner Werbeblock, wunderschönes Buch. Warum Gott, vernünftiger Glaube, warum Gott? Ich hätte es auch daran machen können, aber ich gebe Ihnen lieber ein Zitat, das ist viel besser. Der Glaube, dass es einen Gott gibt, lässt uns die Dinge erwarten, die wir tatsächlich wahrnehmen. Dass es überhaupt ein Universum gibt. Dass in diesem Universum wissenschaftliche Gesetze gelten. Dass es Menschenwesen enthält, die ein Bewusstsein und einen unauslöschlichen Sinn für Gut und Böse haben. Die Theorie, dass es keinen Gott gibt, lässt uns dagegen keines dieser Dinge erwarten. Daher passt der Glaube an einen Gott besser zu dem, was wir empirisch wahrnehmen. Er erklärt es besser als eine Theorie ohne Gott. Kein Gottesglaube lässt sich beweisen, aber dies bedeutet nicht, dass wir nicht die Plausibilität verschiedener Religionen vergleichen und zu dem Ergebnis kommen können, dass einige oder sogar eine von ihnen die vernünftigste ist. Mir hilft das manchmal. Ich bin nicht dumm, weil ich Christ bin. Ich darf ruhig denken. Und es gibt manche Sachen, und gerade hier die Sachen, die darf mich staunen lassen und denken, ja, es ist nicht dumm. Manchen fällt es schwer, das zu glauben, das mag sein. Aber das ist eine andere Frage. Aber manches lässt sich leichter dadurch zu erklären, dass ich glaube, dass es Gott gibt. Der vierte Punkt ist für mich, und das ist der Grund, warum ich Christ bin, auch den christlichen Glauben gewählt habe, Gott zeigt sich in Jesus Christus. Ich glaube, dieser Autor hat sich in die Geschichte selber hineinbegeben. Und deswegen ist er zu erkennen. Gott ist nicht nur Autor des Dramas, er ist auch Darsteller selber. Nun könnte man einiges über die Person von Jesus nennen. Ich finde es kurios, wie Sachen verheißen worden sind und wie die Verheißungen in Erfüllung gehen. Wie er gelebt hat, seine Liebe, wie er Menschen wahrgenommen hat. Ja. Und das müssen wir mal alles leider überspringen. Kommen Sie noch dazu. Sein Anspruch, die Idee der Trinität dahinter und alles sowas, geniale Sachen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Eine Sache hauptsächlich an diesem Punkt. Und das ist wirklich mein Punkt, wo mein Glaube immer fußt. Das ist so, wo ich immer wieder hingehe und sage, nee, deswegen glaube ich. Und das ist für mich die Auferstehung von Jesus Christus. Nun mag man sagen, oh, ich glaube sämtliche Sachen von Jesus, okay, aber nicht, dass er auferstanden ist. Nun, fangen wir damit an, dass es ihn gab. Auf alle Fälle, er ist die bestbezeugte Person der Antike, was die Schriften angeht. Die Quellenlage ist super. Also der Typ hat existiert und er ist gestorben. Das ist sehr gut belegt. In allen vier Evangelien ist er gekreuzigt worden. Auch in allen vier Evangelien sagt er, dass er auferstanden worden ist. Ja, aber wir sagen ja, das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Nun, ein paar Hinweise. Wem das nicht genug ist, kommen Sie Ostern wieder. Ist nicht mehr lange hin. Naja, da geht es nochmal um Auferstehung so richtig. Ein paar Sachen, die ich faszinierend finde. Erstens, das Grab muss leer gewesen sein. Manche denken drumherum und denken, ja, vielleicht war das Grab auch voll und die haben dann einfach irgendwas erzählt. Nein, erstens, das Grab muss leer gewesen sein. Warum? Man hätte so eine Bewegung wie das Christentum, und es hatte viele Gegner, leicht im Keim ersticken können, wenn der Typ noch im Grab gelegen hätte. Sorry, er glaubt an die Auferstehung? Da liegt er. Bäm. Und jetzt tschüss, geht nach Hause. Hat aber keiner gemacht. Stattdessen kam sowas auf wie eine Hypothese, dass er gestohlen worden ist. Warum setzt man sowas in die Welt, dass der Leichnam gestohlen worden ist, wenn man ihn gezeigt hätte? Okay, dann sagt man, ja, dann ist er vielleicht entwendet worden. Ja, von wem denn? Den Gegnern? Ja, wenn die Gegner ihn weggenommen hätten, die Soldaten oder so, den hätten sie ja wieder vorgeholt, wenn die Christen angefangen hätten. Oder er ist auferstanden und gesagt, Entschuldigung, wir haben ihn weggenommen, wir wollten euch nur kurz schocken. Haben sie auch nicht gemacht. Okay, waren es die Jünger? Waren es seine Anhänger? Ja, sagen manche, ja, wahrscheinlich waren es seine Anhänger, die haben ihn da rausgeholt. Das Faszinierende ist doch bei den Anhängern, dass die meisten von ihnen gestorben sind. die haben ein Leben gelassen, die haben manchmal ihr Leben lang gelitten, im Glauben daran, dass dieser auferstanden ist. Ich würde doch nicht leiden mein ganzes Leben lang für eine Lüge, wo ich weiß, okay, ich habe den entwendet und jetzt muss ich dazu stehen. Irgendwie fällt mir das schwer zu glauben, vor allen Dingen, weil es so viele waren. Und jetzt kommt noch dazu, das heißt, dass mehrere ihn gesehen haben sollen, bis zu 500 und das an verschiedenen Orten. Das heißt, es war nicht eine Massenpsychose mit einem Mal, sondern es trat immer und immer wieder auf und das macht es schwer, das zu erklären. Ihr könnt noch so ein paar Punkte gehen, wie gesagt, Ostern gucken wir uns vielleicht noch ein paar mehr Sachen an. Man kommt in Erklärungsnot. Man kommt in Erklärungsnot in gewisser Weise, wenn man sagt, nee, der ist nicht auferstanden. Ich weiß, es fällt schwer zu glauben, der ist auferstanden. Vielleicht erstmal, weil es gibt keine Belege. Aber um zu widerlegen, dass er auferstanden ist, können wir nicht gucken auf die vielen Leute, die nicht auferstanden sind, sondern müssen sagen, der Typ ist im Grab geblieben. Der Typ, Jesus ist tot. Aber es ist viel leichter, all die Zeugenberichte zusammenzufassen und zu erklären, indem er ist auferstanden. Und wenn man sagt, nein, er ist nicht auferstanden, das glaube ich nicht, da muss man erstmal die Sachen alle erklären. Das leere Grab ist kein Beweis für die Auferstehung, aber ohne leeres Grab hätte seine Botschaft von der Auferstehung nicht halten können. Das nur mal als Aussage hier. Es ist schon phänomenal, in was für einer Kürze das Christentum sich ausbreiten konnte. Übrigens, es sind viele aufgestanden und haben gesagt, ich bin der Messias, ich bin der Retter und sind gestorben. Warum bei dem diese Idee von der Auferstehung? Und warum nachdem diese explosionsartige Verbreitung? Es lässt einem doch schon irgendwie die Stirn runzeln und fragen, könnte nicht doch was dran gewesen sein? Also das ist mein festester Anker. Und wenn das nämlich stimmt, dann erklärt sich von mir dann immer eins nach dem anderen. Dann ist dieser Jesus was Besonderes. Dann hat sich Gott doch in ihm gezeigt. Oh, dann kann ich der Schrift glauben. Glauben der Bibel geben und alles sowas, dann baut sich für mich das auf. Für mich ist es echt der Punkt der Auferstehung. Hier hat sich Gott reingeschrieben. Aber eine Sache, eine letzte Sache und dann haben wir es geschafft zum Schluss. Gott zeigt sich, wenn ich mich auf ihn einlasse. The last point. Im Johannesevangelium heißt es, da sagt Jesus selber, wenn jemand seinen, nämlich Gottes Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wenn jemand sein Gottes Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich mir selbst, also von menschlicher Weise rede. Was er damit sagt ist, wenn du dich darauf einlässt und es probierst, nur so kannst du testen und dann wirst du testen, ob das, was ich sage, Gottes Wort ist, ob es stimmt, ob ich Gott bin. Oder aber, ich bin nur ein Mensch wie jeder andere. Gute Gedanken, aber okay. Wissen Sie, eigentlich ist es bei allen Sachen so. Sie richtig zu erfahren, richtig glauben zu können, tun wir erst, wenn wir uns darauf einlassen. Glauben tun wir nicht von Distanz aus. Und wir glauben alle was, weil wir irgendwo immer wieder involviert sind. Wenn ich mich auf eine Beziehung einlasse, dann kann ich die Indizien checken, die Spurenhinweise, ob die Person clever ist und so. Ne? Habe ich bei meiner Frau ja auch gemacht. So die Indizien, ob sie eine coole Frau ist und so. Und dann muss ich Glauben wagen. Ich muss mich drauf einlassen. Und klar, es ist hier das Beziehungsbild. Aber so ist es auch bei Gott letztlich. All diese Hinweise, die können Ihnen nur helfen zu sagen, okay, und jetzt geht es den Schritt zu wagen. Ich lasse mich auf dich ein. Du darfst in mein Leben treten. Ich will probieren, mit dir zu reden, zu beten. Ich will versuchen, nach dir zu leben. Es gab Leute, Peter Grab neulich drüber geredet, es gab Leute, die haben das experimentell sogar gemacht, haben gesagt, okay, eine Professorin, jetzt glaube ich, es war die Frau Lindemann, ne? Ich weiß nicht genau, sehr skeptisch dem christlichen Glauben eigentlich gegenüber und hat gesagt, ich will mal einen Monat oder so leben, als ob es ihn gäbe. Ist doch nicht schon ein Problem, ne? Ich lasse mich mal drauf ein. Es hat ihr ganzes Leben umgekrempelt. Wägen Sie ab, suchen Sie nach den Spuren Gottes, aber lassen Sie sich auch drauf ein. In diesem Sinne, Amen.